Euch eine gute Zeit. Also die online angebotenen Kindergottesdienste, ich habe mir auch ein paar angeguckt, die sind richtig spitze. Na, wollt ihr nicht? Bei Mama und Papa ist am besten, verstehe ich. Liebe Gemeinde, ich wurde an die Geschichte erinnert, wie Gideon berufen wurde und den ersten konkreten Auftrag Gottes ausgeführt hatte, weil wir Jubiläum feiern, wie schon gesagt war. Vor 500 Jahren gab es nicht nur den Thesenanschlag von Luther in Wittenberg, sondern in Zürich brodelte auch die Reformation. Huldrych Zwingli wagte es, in dieser schweizerischen Stadt reformatorisch zu predigen und löste damit neben der lutherischen Reformation die Reformierte aus. Vielleicht wissen wir, dass es in der evangelischen Landeskirchen in Deutschland gibt es mehr lutherisch geprägte und mehr reformiert geprägte Kirchen und gibt auch unierte, wo beide Traditionen zusammen sind. Und er, Huldrych Zwingli, hatte einen Freundeskreis damals in Zürich mit Jörg Blaurock, Konrad Grebel und Felix Manz. Studierte er gemeinsam in der Bibel, wie denn nun Gottes Wort recht verstanden und umgesetzt werden sollte. Vom Rat der Stadt Zürich wurde er in seinem Anliegen der Reformation unterstützt. Aber vom volkskirchlichen Denken, dass jeder Bürger nun auch Christ zu sein hatte und seine Kinder zur Taufe zu bringen hatte, ließ er nicht los. So kam es zum Bruch mit den Täuferführern, die dann am 21. Januar 1525 die erste Glaubenstaufe der Neuzeit durchführten. Konrad Grebel taufte Jörg Blaurock. Und wir Taufgesinnten denken mit 5 Themenjahren daran. Wir haben schon im Bild vorne diese Überschrift einer Broschüre, in jedem dieser nächsten 5 Jahre kommt eine Broschüre heraus, A4 und ganz schön dick, wo sehr wertvolle Impulse und Grußworte und bearbeitete Themen drinstehen. Habe auch schon mal reingeguckt in so ein Heft und das erste ist, dass unser Bundespräsident ein Grußwort ganz am Anfang geschrieben hat. Finde ich stark. 500 Jahre Täuferbewegung unter dem Motto gewagt. Denn Wagnis gehört irgendwo dazu, wenn sich was bewegen soll. Wir denken also daran, dass Gott damals eine dritte reformatorische Kraft neben der lutherischen und der reformierten Kraft ins Leben rief, die sich weniger auf die einflussreichen Schichten stützte, sondern im Volk und in der Bauerschaft verwurzelt war. Sie haben gewagt, im Klima der anbrechenden Aufklärung Gemeinden der Gläubigen zu gründen und initiierten damit die Täuferbewegung, die über ganz Europa hin verfolgt wurde und sich in verschiedenen Ausprägungen ausbreitete. Dieser sogenannte linke Flügel der Reformation bildet den Ausgangspunkt aller Freikirchen, die heute weltweit die stärkste reformatorische Kraft und die am meisten dynamische und am schnellsten wachsende christliche Bewegung sind. Das nächste Bild. Ein Blick zurück und nach vorn. Ich lese vor. 2025 erinnern Gemeinden und Kirchen, die sich auf die Täuferbewegung der frühen Neuzeit zurückführen oder sich mit ihr verbunden wissen, gemeinsam an die erste täuferische Glaubenstaufe, die Ende Januar 1525 in Zürich stattfand. Hinter dem gemeinsamen Namen Täufer verbarg sich im 16. Jahrhundert eine große Vielfalt. Neben der Wittenberger und der Schweizer Reformation bildeten die Täufer die dritte reformatorische Strömung. Zur Täuferbewegung gehörten so unterschiedliche Gruppen wie die Mennoniten, die Hutterer, die Schweizer Brüder, die Melchioriten und viele einzelne, meist kleinere Gemeinden. Täufer lebten unter anderem in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, in der Eidgenossenschaft, also Schweiz, aber auch in der Kurpfalz, in Bayern, Hessen, Thüringen, in Württemberg sowie in Österreich und in Mähren. Auch Baptisten und Quäker, die im Zusammenhang mit der englischen Reformation zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden, zählen zu dem weiten Spektrum der täuferischen Kirchen. Aus dieser Vielfalt speist sich eine bunte und spannende Erinnerungskultur. Noch ein Foto. Das erste Themenjahr ist dieses Jahr, 2020, von den 5 Themenjahren und steht unter dem Motto Gewagt, mündig leben. Und nimmt besonders die Taufe und die Freiwilligkeit in den Blick. Auf diesem Grund wuchs dann auch das allgemeine Menschenrecht der Religionsfreiheit. Unsere heutige Predigt hat gleichfalls das Thema Gewagt, mündig leben und will uns an die geistliche Grundlage unserer freikirchlichen Identität erinnern. Gideon, Bild kann weg. Gideon lebte in einer Krisenzeit. Das mag ihn mit uns verbinden oder uns mit ihm. Beduinenvölker brachen jedes Jahr im Sommer vom Wüstenrand ins Kulturland ein, nahmen Israel die Ernte und alles, wovon sie lebten, weg und machten es über mehrere Jahre hinweg so sehr schwach. Sie schrien in ihrer Not zu Gott, der ihnen durch einen Propheten ihren Abfall vorhielt. Sie hatten den Göttern des Landes, Baal und Aschera, gedient und Jahwe vergessen. Nun drosch Gideon in der versteckten Kelterhöhle den Weizen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen, und dachte darüber nach, wie sie sich ihre Not selbst zuzurechnen hatten. Aber Gott hatte nicht nur diesen Ruf zur Umkehr für sein Volk. Wie er sie retten wollte aus dieser Not und durch seinen Engel Gideon berufen hat, hörten wir in der Lesung. Sehr verständlich, dass er, Gideon, vor der großen Aufgabe erst einmal seine Grenzen ins Feld führt. Ja, er gehörte zur kleinsten Sippe im Stamm Manasse. Und er war der jüngste Sohn seiner Familie, wie auch David es gewesen ist. Seine Ressourcen allerdings verschweigt er. Ist schon interessant, worauf wir unseren Fokus richten, auf unsere Grenzen, was wir alles nicht können, oder auf die Ressourcen, die Gott in uns hineingelegt hat. Manasse war einer der größten und stärksten Stämme in Israel. Und auch wenn die Abi-Esriten darin die kleinste Sippe waren, war seine Familie doch die führende in der Abi-Esriten-Stadt Ophra. Denn das Heiligtum der Stadt gehörte seinem Vater Joasch, der dem aufgebrachten Volk Recht und Gesetz verkündete. Als sie dann am nächsten Tag zu Joasch kamen, nachdem der Baals-Altar niedergerissen war, da hat er diese aufgebrachte Menge zur Raison gebracht und ihnen gesagt, was hier gilt, was Recht und Gesetz ist. Und alle hörten auf ihn, gar nicht so selbstverständlich, wenn eine Volksmenge aufgebracht ist. Also Joasch, der Vater von Gideon, sowas wie der Bürgermeister von dieser Abi-Esriten-Stadt. Immerhin konnte Gideon auch in der Nacht über 10 Knechte verfügen, ohne dass sein Vater etwas davon mitbekommen hatte. Vielleicht waren seine älteren Brüder mit ihren Familien ausgezogen und Gideon leitete das Anwesen seines hochgeschätzten, aber vielleicht auch schon älter gewordenen Vaters. Du und auch ich, wir haben Grenzen, ja, und wir leiden darunter. Vielleicht arbeitest du zurzeit daran, deine Einkünfte zu sichern. So wie Gideon da in der Kälte noch ein bisschen Weizen zu retten versucht hat vor den Midianitern. Und wenn du an Größeres denkst, was auch noch wichtig und toll wäre für dein Leben, vielleicht resignierst du mit deinen Grenzen an diesen höheren Plänen einfach, weil es nicht geht, Aber Gott hat dir nicht nur Grenzen, sondern auch Ressourcen gegeben. Und Gott kann mit dir Dinge bewegen, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst und vor denen du vielleicht zurückschreckst, ähnlich wie der Gideon. Wie geht es dir? Wie viel Zeit verwendest du darauf, über deinen Mangel nachzudenken? Hast du ein Ziel, das dich herausfordert? Herausfordert, alles zu geben, deine Ressourcen zu aktivieren? Manchmal fehlt einem ja nur ein anspornendes Ziel. Welches Ziel hat Gott uns gegeben? Wie präsent ist das in mir, in meinem Denken, in meinem Leben? Wie geht es dir? Auch wenn du an Gott denkst, steht dir vor Augen, wie weit du von einem starken Glauben entfernt bist? Befürchtest du, dass es Gottes Strafe sein könnte, wie es dir gerade geht? So hatte ja auch der Gideon gedacht. Das, was der Prophet vorher erzählt hatte, ihr seid von Gott abgefallen, darum geht es euch jetzt so, das bewegte ihn, während er dort den Weizen drosch. Aber trotzdem war der Augenblick bei Gideon nicht weit, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und vielleicht ist der Augenblick bei dir nicht weit, dass Jesus dein Herz berührt und zu dir spricht. Gehe hin in dieser deiner Kraft, sagte der Engel zu Gideon. Und vielleicht sagt Jesus das zu uns auch. Diese deine Ressourcen, die du hast, mögen klein erscheinen in deinen Augen, aber gehe hin mit diesen. Du wirst Israel erlösen aus der Hand der Midianiter, sagt der Engel dem Gideon, als wäre es nur ein einziger Mann, den du schlagen musst. Ich glaube, wenn wir mit Gott zusammen sind, dann werden Dinge möglich, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, und sie werden auch leicht sein. Was du bewirkst, könnte Jesus dir sagen, wird der ganzen Gemeinde eine vermehrte Freiheit bringen. Gewagt, mündig leben. Alles fängt mit der Kommunikation an. Gottes Engel macht Gideon deutlich, dass Gott nicht gegen ihn ist, obwohl auf dem Grundstück seines Vaters richtig organisierte Abgötterei getrieben wurde. Und zwar mit Machtpotenzial. Diese Leute, die da den Baal und der Aschera dienten, die wollten Gideon dann lynchen. Das ist doch Macht, oder? Und Jesus hat deutlich gemacht, und zwar als wir noch Feinde Gottes waren, wie sehr Gott uns liebt, trotzdem und in allem. Er ist Gott, er liebt seine Menschen und er hört nicht auf damit. Auch wenn wir das manchmal nicht glauben können, Gott ist die Liebe in Person und er liebt uns. Er hat sein Leben für dich hingegeben, Jesus, da am Kreuz, damit du frei sein kannst. Und damit du nicht mehr geknechtet bist unter destruktiven Gedanken, die dein Leben nur nach unten ziehen wollen. Kennt ihr solche Gedanken, die nur nach unten ziehen? Darin sind wir nicht mehr geknechtet seit Jesus. Alles fängt mit Gottes Kommunikation an. Er redet. Und was sagt er zu dir? Hast du Zeiten, in denen du Jesus zuhörst? In denen du Gottes Worte aus der Bibel auf dein eigenes Leben anwendest. Gott ist nicht stumm, er redet. Und er redet nicht nur Vorwurfsvolles. Manchmal muss er uns auch Dinge vorhalten, die nicht bequem sind für uns, ja. Aber er redet auch zutiefst Ermutigendes, so wie er dort zu Gideon geredet hat. Aber wenn Gott redet, wie fällt deine Antwort aus? Er ist ja auf Kommunikation angelegt und will Antwort von uns haben. Wenn das Thema mündig lautet, dann geht es ja um deinen und meinen Mund, der antworten kann, der für sich selbst eintreten kann. Was du aus deinem Herzen Gott antwortest, darum geht es. Vielleicht, ach Herr, du siehst ja, klein, schwach, unbedeutend, so wie Gideon auch das Erste gesagt hatte. Oder so wie Gideon eine Weile später geredet hat. Ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wenn du mit mir bist, brauche ich keine Angst zu haben. Herr, nimm mich hin, ich wage es, zu tun, was du mir aufs Herz gegeben hast. Vielleicht dieses schwere Gespräch zu suchen, Versöhnung anzufangen, zu vergeben und neu zu beginnen, zu investieren und dich mit deiner Kraft einzubringen. Das, was du eigentlich glaubst, auch zu glauben und dich entsprechend zu verhalten. Denn wenn wir etwas wirklich glauben, dann tun wir das auch, dann hat das Auswirkungen auf unsere Taten. Gott sagt, ich stehe bei dir. Du wirst diese Sache mit Leichtigkeit bewältigen, sagte er zu Gideon. Und warum nicht auch zu dir und zu mir? Für uns geht es ja nicht darum, die Midianiter zu schlagen wie einen einzigen Mann. Aber wenn Gott uns in Jesus versöhnt und berufen hat, warum sollten wir dann nicht bitteschön mutig vorangehen und auch Dinge wagen, die außergewöhnlich sind? Ich glaube, gerade Krisenzeiten, eine Zeit wie die, in der wir uns jetzt befinden, schreit nach Leuten, die mutig vorangehen. Warum denn wir nicht, wenn wir Gott haben und an ihn glauben? Wer soll mutig vorangehen in unserem Land, wenn nicht wir Christen, die wir glauben? Auch wenn es einigen nicht gefallen mag, was wir zu sagen haben und wenn Widerstände zu erwarten sind. 4 Tage vor der Taufe von Jörg Blaurock hatte der Rat der Stadt Zürich, nachdem schon etliche Gespräche gelaufen sind mit den Taufgesinnten, hatte der Rat der Stadt Zürich unter Strafandrohung der Vertreibung beschlossen, dass alle Kinder bis zum Alter von 8 Tagen zu taufen seien. Und wenn du es nicht machst, dann kannst du ins Nachbarland auswandern. Aber sie, die Täuferführer, wussten, was Gott ihnen gesagt hatte, was Gott ihnen gesagt hatte. Und wagten eine mündige Entscheidung und haben just 4 Tage später gesagt, nein, was Gott sagt, wollen wir tun und haben sich gegenseitig getauft. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gideons Vater? Vielleicht hatte er, wie damals Aaron, bei dem goldenen Kalb, dem Drängen des Volkes nachgegeben und mitgemacht, wie man das heute eben so macht. Jetzt wandern wir nicht mehr durch die Wüste mit Jahwe und dem heiligen Zelt. Jetzt haben wir hier unsere Ortsheiligtümer und Baal und Asherah sind ja eigentlich auch ganz nett und machen schöne Feiern. Naja, klar, dann machen wir hier das auch, wenn das alle so wollen. Das passt in unsere Gegend. So mag der Joasch reagiert haben auf das Drängen des Volkes. Und vielleicht war ihm das überhaupt nicht bewusst, dass das Abgötterei ist und dass Gott darüber nicht gerade glücklich ist, sondern eifersüchtig, wie es auch in der Bibel steht. Und dass er mitverantwortlich war für eine ganze Stadt und ihren Weg, mag er auch nicht so vor Augen gehabt zu haben. Gott schickt dem Joasch keinen Engel. Gott redet auch nicht mit ihm. Aber er stellt ihn Knall auf Fall vor die Entscheidung seines Lebens. Ich weiß nicht, ob der Mob laut geworden ist vor seinem Haus und er als alter Herr dann doch aus dem Bett kam und sagte, was ist denn hier los? Entweder er gibt wieder dem Mainstream nach und opfert seinen Sohn, der zugegebenermaßen ja ganz schön krass in seine Rechte eingegriffen hatte, wenn er Vaters Heiligtum da zerstört mitten über Nacht und seinen besten Stier schlachtet. Er steht auf, der alte Herr Joasch, wird mündig und verkündet diesem Mob entgegen die Religionsfreiheit für seine Stadt. So in dem Sinne, also wenn es hier um Menschenleben aufgrund ihres Glaubens geht, das geht überhaupt nicht. Wir machen keine Märtyrer in unserer Stadt und wer das doch tun will, der muss mit Konsequenzen rechnen. Ich habe hier als oberster Richter auch das Recht, Todesurteile auszusprechen. Ich weiß nicht, ob ihm die Knie gezittert haben dabei, wenn die ganze Stadt ihm gegenübersteht und nach seinem Sohn schreit und er verkündet die Religionsfreiheit. Soll doch Baal für sich selbst kämpfen. Was kämpft ihr für die Abgötterei? Hält er ihnen vor. Und dieses Argument schlägt die anderen und sie lenken ein. Das machte Joasch, obwohl beileibe nicht klar war, dass der Mob auf ihn hört. Welch zerstörerische Kraft so eine Ansammlung unzufriedener Menschen hat, sehen wir im Fernsehen, wie Partyfreunde in Großstädten nachts gegen die Polizei randalieren. Wer will als einzelner Mann dem entgegentreten? Mag sein, dass du keine klare Stimme von Gott gehört hast, die dich herausgefordert hat, Aufsehenerregendes zu tun, so wie der Gideon die Stimme gehört hat. Aber mag sein, du spürst genau, wo sich in deiner Umwelt Ungerechtigkeit manifestiert und Menschen zu Opfern gemacht werden. Bleibst du stumm oder wirst du mündig? Gehst du für das Leben auf die Barrikaden wie Joasch? Gewagt. Mündig leben. Gott ist ein Befreier und stellt jeden in die eigenständige Entscheidung. Nur durch Freiwilligkeit kann Liebe wachsen. Deswegen nötigt Gott niemanden, weil er liebt und weil er geliebt werden will, lässt er uns die Freiheit. Auch wenn er uns manchmal in echt kritische Herausforderungen stellt. Er gibt uns sein Wort. Er redet konkret. Und er will, dass wir ihm eine freie und mündige Antwort geben. Dass wir es wagen, zu tun, womit er uns beauftragt hat. Er bleibt bei uns mit seinem Frieden, egal wie kritisch die Zeiten sein mögen. Der Herr ist Friede, dieser Name des Altars. Ist Programm mitten in diesen kriegerischen Zeiten. Beim Gideon damals und heute ist er nicht weniger der Friede für dich. Und dass wir heute hier Religionsfreiheit haben, ist vielleicht dem Joasch zu verdanken, dessen Worte ja in der Bibel aufgeschrieben sind und Einfluss auf das Judentum, Christentum hatten. Aber ganz gewiss auch den Täufern zu verdanken. Amen.